zur Lesung von Jan Volker Rönert. Mit dieser Lesung treten wir in den Kreis der 70er-Jahrgänger beim heurigen Lyrikpreis Meran ein, die besonders stattlich vertreten sind, alle bis auf den letzten Finalisten werden jetzt im Jahrgang 1970 und weiteren angehören. Zum Beispiel Jan Volker Rönert, der dem Jahrgang 1976 angehört, in Gera in Thüringen geboren ist. Er hat in Jena studiert und hat in Genua, Hier, London, Paris und New York Arbeits- und Forschungsaufenthalte absolviert, lauter interessante Städte und Gegenden. Und er lebt seit 2005 in Weimar, hat unter anderem den Lyrikdebütpreis des Literarischen Kolloquiums Berlin im Jahr 2003 bekommen und das Walter-Dexel-Stipendium der Stadt Jena im gleichen Jahr. Er wird uns jetzt seine Texte lesen, die er unter dem Kennwort Archimedes eingereicht hat.
Ja, ich freue mich, heute vor so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern lesen zu dürfen. Und vielleicht geht ja auch auf, was Herr Dosini gestern uns mitgeteilt hat in seiner schönen Festrede. Ja, die Gedichte sind also kein Zyklus, die ich hier eingereicht habe und lesen möchte, sondern zu den verschiedensten Gelegenheiten und in den verschiedensten Zusammenhängen entstanden. Ich beginne mit dem Gedicht, das also auch dem Kennwort den Titel gab, Archimedes. Archimedes. Homer war kein Thema in diesem Sommer. Stattdessen die vielen Automata, die Minos Insel umkreisen, goldene Hunde und silberne Mägde, mit Lava im Brustkorb, Bronzeschellen am Fußgelenk. Die Antike erfand alles zum Zeitvertreib. Zylinder, Zahnräder, Kolben, Ventile und die Distanz von Erde und Mond. Die ganze Optik zu spekulieren, über Unendlichkeit, Körper, Moment, da ein Apfel zu Boden fällt. Der Leuchtturm ist eine rissige Bühnenwand, 50 Kilometer vor die Küste gespannt. Wir wissen längst, die Parabolspiegel sind falsch, rückwärts im Zeiger sind drehende Uhren, Wasserorgeln, singende Brunnen, Kompasse, die aufs Nildelta den Blickpunkt verzerren, blind tasten die Matrosen an der Reling voran. Du solltest die Rechnung aufgehen lassen, Sonne und Licht, wie es dich trifft, in Beziehung bringen, bevor du die Idee in die Tat umsetzt. Ein Tag ohne Regen und dann kommt der Bus. Das nächste Mal erklärt uns ein Mechanismus aus Schaltkreisen das. Ziemlich präzise, auf den Mund zugesagt, was du an Himmel zu tragen hast, von rotierenden Fixsternen abgesteckt. Ein Modell, farnesischer Atlas, Marmor im Firmament, Titaniden, Giganten, eine Roboterkuh. Doch nur die Sonne macht aus Flora ein Wesen, das mit den Lippen schnalzt, wenn es geht. Im Feenreich. Erst kommt der Tunnel, dann die endlose Wolkenflucht, dann kämmte sie ihr seidenes Haar. Jetzt steht sie mitten im Verkehr. Wer richtet von fern das Megafon auf sie, damit sie im Ohr die Südsee hat? Sie lebt noch im Zugabteil aus Alabaster, orange die Tageszeitung neben ihr. Einblick genügt, um abzudriften. Rippen, Rauten, Netze, Raffungen, Inhalte von Sekunden. Räume, die sich entfalten, verzerren, auseinanderbrechen. Auf einem Paar Stiefel fädelt das Panoptikum. Auf uns gemünzt. Jeder Traum ist eine Odyssee. Autolichter auf feuchtem Trottoir. Ein nackter Körper im Behandlungsraum. Ich war im Zimmer, das ein anderer mir überließ, glaubte mich allein, stand nackt, beim Kühlschrank tauchte das Mädchen auf. Unnötig von den Worten zwischen uns zu reden, sie führten ins Bett, du warst beeindruckt zu sehen, was wir fühlten, als ich es auf Video übertrug. Leute kehrten zurück, die wir als unsere Freunde neu erfinden mussten. Großaufnahme vom Schamhaar einer Toten in den News. Wenn das der Ekel ist, der Morgen sind wir quitt. Der Traum, die Odyssee dauert in den Daunen, wenn wir lang nach draußen fortgezogen sind und zwischen Laub das bunte Mädchen sehen, das mit uns war, auf uns gemünzt. Grünspecht-Saison. Hast du die verzauberten Stimmen gehört? Erst unter dem Vergrößerungsglas der Augenblicke erkannten wir, was uns damals geschah. In der heißen, weiten Landschaft des Juli jagen die Gedanken sich, bis keiner mehr etwas spricht. Diese gefiederten Kehlen werden mir immer ein Rätsel sein. Du behauptest das Gegenteil, bist nicht einmal rot dabei. Die silbernen Tragflächen schwenkten ab und jetzt segeln nur noch die beiden verrückten Vögel durch die Luft. An der Angel des Sommers zappelt ein Schwalbenschwanz. Im Traum trug ich den Rucksack eines anderen durch die Stadt. Plötzlich hatte ich vergessen, wo ich bin. Einmal noch stand ich am Fenster zur alten Welt, sah um die Zinnen Stoppelgras, die Stille im abgemähten Feld. Nach dem Regen ist diese Sprache, was je deine in alle Winde zerstreut. Vilnius. Zwischen den Rissen im Trottoir, Meridian unbestimmter Hinterlassenschaften, dreht sie im Warten auf die Trolleybahn die Spitze ihres Regenschirms. Die Geschichte des Millenniums treibt als Regenschauer durch den Augenblick. Ringes Silbergrau grundierte Öltableaus, die ein Blätterdach umrahmt. Drahtbürsten kämmen vom Brückenstahl den Ruß bis auf den Rost. Welche Art von Himmel der Malstrom reflektiert? Ein Satz, der aus den Gedanken taucht, transformiert das Geschenk von Klang und Licht. Kulissen, die zwischen Krieg und Glamour schaukeln, zwischen Ruine, grünem Bauland, dem Sortiment der Schaufenster und der seltenen Beständigkeit von Schuhabsätzen, die um ein namenloses Zentrum kreisen, suchst du das Treibgut einzusammeln, das in jeder Übersetzung verloren geht. Das wäre dann die Poesie, Madame. Titel des nächsten Gedichtes, das jetzt keine Verwirrung stiftet, basiert auf der Erfahrung, dass man in Mexiko, egal wo man hinkommt, in jedem noch so kleinen Dorf die Schrift Coca-Cola entdeckt. Ja, daher dieser Titel Coca-Cola Neist. Jeder Tag ist aufs Kurven, toppes Wellen im Teer, das Gestänge vibriert. Mandarinas im Dieselsmog. Die Rauchsäulen Wolken zerstoßenen Pfeffers über der Bratpfanne der Landschaft, darin beschleunigt vom Pemexöl die Körper rotieren, zwischen Antes und Después, grinsende Masken aus Mittagsglut, die wippenden Planken der Pickups, kantabiles Vaterland, every day is a winding road. Ein Esel stochert aus dem Streugut des Mülls, eine Sonne, Cerveza, die kein Verlangen mehr kühlt, kranke Corona, von Geiern umflurt. Blaue Spur im Atlas. Es fehlt das serbische Original, autobiografische 5-Minuten-Romane der verwirrten alten Dame, die ihre goldgelbe Katze vermisst. Der Treppensteiger führt eine windstille Existenz, liebt philosophische Kleinanzeigen, Rezensionen illustrierter Geschichtsbücher, Fotoalben von Havel und Spree, vis-à-vis der Savini-Platz. Kafka, Joyce, Malevich und Balzac sind aus der Weltkarte gewandert, ließen ihre Traumfassaden zwischen den Buchdeckeln zurück. Manche von uns entdeckten sie neu, auf Balkons und Alkoven, herbstlich gegilbt in Tornisterfalten, neben dem Glas mit Oliven, dem Tabak und Zwetschgenschnaps, unter den hölzernen Wegweisern des Balkans offeriert. In der Finsternis beginnt für den Landmann das Fest. Ein Lockruf Vergils, Rohmaterial auf der Rinde der Fantasie, wenn der Staudamm zum Totenufer gebrochen, alle Schienen zerschlagen sind. Die Verkehrsknoten bleiben unser Labor, gläsern das Liniennetz, über die Körper kopiert, ein stotternder Diskant, in dem der ferne Kontinent sich verliert. Ein Gedicht aus einem Zyklus folgt jetzt. Zyklus heißt Kaschmir der Sirenen. Kaschmir der Sirenen. Das Echo deiner Blicke macht mir Gänsehaut. Wir entdecken, dass wir wie der Mond elastisch sind und nichts als eine Naht uns voneinander trennt. Eine japanische Kulisse aus weißem Pergament, das meine Gestalt vor dir als Silhouette zeichnet, die wie ein Specht sich unentwegt verneigt. Es ist nicht die Jahreszeit, sich in der Mittagssonne auszustrecken, auch wenn die Agentur der Mode nie etwas anderes als das süße Leben oder in a mood for love auf ihrem Wappen führt, dem Schnittmuster doldengelber Kimonos, einer Prozession von Sonnen, die uns durch den Plüsch der Nacht chauffiert. Am Morgen steht ein Schriftzug auf dem Monitor, wie ein Lacksiegel auf Bittenpost bestätigt, dass unser Spiel in eine neue Runde geht. Zwischendurch beraten uns die Magazine, die Konfusion vom Tisch zu bürsten, alle Gedanken auf eine Idee zurückzuführen und die Lieder mit Kajal zu salben, bis uns das richtige Leben zusammennäht. Chanson perdue. Nun bist du aus der Stadt gefahren und die Frauen huschen übers Trottoir, ohne dass einer zu ihrem Preis die Lippen spitzt. Zeitlose Auroren im Seidenhaar auf dem breitgetretenen Teer des Histoire. Die Zentrifuge des zerfetzten Siedellandes schleuderte uns auf den Glanz der Boulevards, wie die Windmühlen den Ritter vor Dulcineas Boudoir. Ich bin nicht der Rede wert. Du bist die Summe meiner praktischen Theologie. Jeder Schneider und Friseur steht dir zu Diensten. Habe ich dich verloren, ist mein Glaube hin, wie ein leeres Glas, das jungen Beaujolais enthielt. Deine Taille ist im Netz der Metro zu entnehmen, dein Schritt so flüchtig wie der Windstoß ein Journal aufblättert, das auf 60 Seiten an deinem Rätsel webt und nichts verrät, ein Bilderbuch in Breie, mit dem die Exegeten deines Leibes sich die Zeit vertreiben. Ihr Pathos ist das Nadelöhr der Vagina. Auf dem Weg zu ihr müssen wir uns durch Satinkleider, Wimperntuschen, Liebeskummer, Trendgespräche, Cappuccino-Schaum und den Dauerlauf der Rush-Hour drängen, an mittelmäßige Romane glauben, den Gospelchor des C'est la vie belauschen. Sobald der Zug Paris verlässt, dein Sonnenstrahl erlischt. Europa-Eklipse. Sinkende Sonne, kommst du in Fahrt? Über Äcker und Ebenen, blühende Gärten des Augenblicks, Träume aus Wolken und Luft, verrasender Nachmittag, wer misst die Fliehkraft deiner Schatten auf die Sekunde aus? Schatten der Bäume, Glyphen blattloser Bäume auf glattem Gemäuersims, Schatten der Spaten und Pflüge, über den Januar abgestellt, Schatten des Momentums, Blitz, der schnell wie die Sonne im Schotter versinkt, ein Fächer, bewimpertes Lied, das sich öffnet und schließt, die Architektur der Schatten, Strahl einer Sonnenuhr, ist die Kurve aller Konturen auf einer Wand, ist eine Figur der Zeit, die zerfällt und neu sich zusammenfügt. Schatten der Drähte, die Körper verbinden, die auseinandergehen, traurige Trauben, die keinen Schatten mehr geben, wenn sie unter dem Stahldach des Bahnhofs nebeneinander stehen. Die Lokomotive, die am hellblauen Vormittag aus der Halle ragt, wirft einen Schatten, der die reine Verheißung ist, der gleich auf die Reise geht. Das Mädchen ist ein Luxus zu sehen, wie sie den Fuß auf die Rolltreppe setzt, in die Dämmerung aufzuspringen, ist dir kein zweites Mal von der Sonne vergönnt. Ihr kleiner Schatten bleibt hängen, länger, als du ihr nachblicken kannst. Die Post des Tages auf Lichtkacheln zugestellt. Danke.
Herr Wiesmüller, ja, danke.
Dann beginne ich einmal. So mein erster Eindruck bei der Beschäftigung mit diesen Gedichten waren zunächst einmal doch Reminiszenzen an das, was Herr Hage heute schon mit der sogenannten Alltagslyrik angesprochen hat. Elemente dieser Lyrik hier in diesen Texten zu erkennen. Auf das Zweite habe ich dann gedacht, das ist wirklich eine sehr souveräne Fortentwicklung, Weiterentwicklung dieses Musters. Es ist also keine Kopie, es ist eine Weiterentwicklung für mich, die zu sehr, sehr komplexen und sehr, sehr dichten Gedichten führt. Das hat dann beim Lesen auch dazu geführt, dass man sehr auf der Suche nach der Kohärenz des Textes war. Also wie hängen die einzelnen Elemente, die hier zusammengefügt sind, Anspielungen, Bilder, Namen aus der Mythologie, aus der Kultur, aus der mediterranen Welt, aus der Lebenswelt, aus der Literatur und so weiter. Wie werden sie in einem Gedicht zu einem sozusagen kohärenten, immanent bildlogischen Gedicht zusammengefügt? Und das war dann für mich auch irgendwie so der Prüfstein, geht das auf oder geht das nicht auf, nicht? Das ist zwar ein interaktiver Vorgang eigentlich, also als Leser, Leserin mit dem Gedicht in eine Interaktion zu treten, manchmal auch sein enzyklopädisches Wissen abzufragen, hier manchmal auch in einem Lexikon irgendwo einen Namen nachzuschlagen oder vielleicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen zu können, wie das bei mir war mit dem Mexiko-Gedicht, weil ich also zu diesem Land eine besondere Beziehung habe. Jedenfalls wurde das zu einem sehr, sehr intensiven und dynamischen Leseerlebnis. Und ich möchte vielleicht diese poetologische Metapher, die Sie selber in einem Gedicht einmal entfalten, nämlich in dem Vilnius-Gedicht, so für mich heranziehen, um Ihre Gedichte zu beschreiben oder das Verfahren, wenn es hier heißt, zwischen Ruinen, grünem Bauland, dem Sortiment der Schaufenster und der seltenen Beständigkeit von Schuhabsätzen, die um ein namenloses Zentrum kreisen, suchst du das Treibgut einzusammeln, das in jeder Übersetzung verloren geht, das wäre dann die Poesie, Madame. Ich weiß schon, dass das natürlich auch dieses Madame am Schluss so ein bisschen ein ironisches Augenzwinkern ist, das wäre dann Poesie, aber ich denke, irgendwo machen für mich die Gedichte diesen Eindruck, dass dieses Treibgut, das so in Erinnerung, Fantasie und so weiter aufkommt, dahergeschwemmt wird, vielleicht mit einer Art unsichtbaren Magneten dann so angeordnet wird im Gedicht, dass das Ganze ein kohärentes poetisches Gebilde abgibt. Also das war so für mich eine hilfreiche Metapher. Und vielleicht, wenn ich das nur an einem Gedicht zeigen kann, Kaschmir der Sirenen, wo das für mich wirklich sehr, sehr schön aufgegangen ist, wie also hier dieses Beziehungsthema oder das Thema der Liebe oder der Beziehung zwischen Mann und Frau hier aufgerollt wird mit diesem Bild, also im Titel schon Kaschmir, also eine Stoffart, würde ich doch hier mal meinen, ist hier gemeint. Und die Sirene natürlich aus der Mythologie, dieser verführende Gesang, der aber letztlich auch tödlich sein kann, ja, jedenfalls in der Mythologie. Und wie sie dann mit dem ersten Bild hier schon den Bezug zu diesem Element des Stoffes herstellen, mit dem Bild der Naht, ja, sind, dass wir wie der Mond elastisch sind und nichts als eine Naht uns voneinander trennt. Auch hier natürlich wiederum dieses Paradoxe, die Naht ist ja eigentlich etwas, was verbindet, nicht? Aber hier ist es etwas, das trennt. Und am Schluss machen Sie die Klammer zu mit der Formulierung, bis uns das richtige Leben zusammennäht. Also trennen und wieder verbinden, wobei das Zusammennähen ja auch durchaus schmerzhafte Assoziationen eventuell auslösen kann. Und dazwischen werden hier verschiedene Bildbereiche entfaltet, die sozusagen dieses Verhältnis zwischen Ich und Du, zwischen Mann und Frau zum Ausdruck bringen, auch mit diesen ganzen Klischees, die hier aufgeführt werden, mit diesen Ratgebern, ja, für eine Partnerschaft, das sozusagen das goldene, das süße Leben und In the Mood for Love, das sind ja auch Filmtitel, wenn ich mich richtig erinnere, nicht? Also auch das wird hier anzitiert und dem wird dann am Ende das richtige Leben, das wird aber auch wieder unter Anführungszeichen gesetzt, hier gegenübergestellt. Also ich denke, das war dann so für mich die Arbeit, oder so wie ich dann versucht habe, mir Ihre Gedichte aufzulösen, die Kohärenz, die ist stimmig aufgegangen und es war eigentlich dann jedes Mal ein faszinierendes Erlebnis bei jedem einzelnen Gedicht.
Herr Balmes, Frau Rakusa.
Mit der Kohärenz, ich glaube schon, dass wie Sie besprochen haben, die Kohärenz auf der Ebene des Textes da ist, aber jetzt einfach von der, wo ich da ein bisschen Zweifel habe, und ich glaube, was mir an den Texten so gut gefallen hat, ist der sehr frische und charmante Zugang zu einem Lebensgefühl, was erstmal so eine aufgehobene Kohärenz bedeutet. Also da strömen ganz viele Sachen rein. Das ist im Grunde, ist das, das ist hier völlig der falsche Begriff und die müsst weghören, aber das hat was von Pop. Und zwar ganz positiv gemeint. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt Angst zu kriegen, da geht es jetzt um Archimedes. Weil Archimedes kommt jetzt nur einfach vor als jemand, der irgendwelche lustigen Brunnen baut, damit die Theatermaschinerie der Antike irgendwie besser funktioniert. Und diese Tätigkeit des Kulissenschiebens, Bauens und des Aufhebens von einer Kohärenz, die dann bedeutet, dass das richtige Leben uns in ganz bestimmte Beziehungen vernäht, sondern dass diese ein bisschen popsonghafte Leichtigkeit, der als Schwebezustand erhalten bleibt, das finde ich in vielen, also nicht in allen Texten, aber in vielen Texten kommt das vor und macht es dann auch so wunderbar. Also, wer will nicht am Kühlschrank mal eine Sirene in Kaschmir begegnen? Also sehr viel schönere Dinge im Leben, glaube ich, sind uns einfach nicht gegeben in der westlichen Hemisphäre. Und die mythologische Anspielung, die mit Sirene dahinter steht, wird ja dann im Text auch schnell, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen runtertransformiert. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass einem die Orientierung so verschlagen wird, dass man nie mehr von dem Kühlschrank wegfindet, sondern es wird dann ganz klar gesagt, wo die ganze Szene hinführt. Also von daher haben die Texte für mich eine Art von Leichtigkeit. Der ganze Bildzufluss, der stattfindet, der immens ist und der mir manchmal schon ein bisschen Angst macht, weil von Homer bis Vergil bis frühe Jazzlieder aus den 50ern wie In the Mood for Love kommt irgendwie so alles drin vor. Der Savigny-Platz wird mit seiner Mythologie des 20. Jahrhunderts als Avantgarde-Kompendium aufgeplendert. Man merkt, der Autor hat sehr viel gelesen, er hat unglaublich viel Input, aber er neutralisiert ihn auch wieder oder lässt ihn so ein bisschen in seiner aufgehaltenen Kohärenz schweben, was dann sehr stark so, das ist auch vielleicht ein schwieriges Wort, aber so einem Lebensgefühl entspricht, was ich eigentlich hier sehr, sehr schön wiederfinde.
Ja, ich fand jetzt diese Abfolge ganz interessant. Vorher Hartwig Mauritz und jetzt dieser ganz andere Ton. Ich möchte nur sagen, wie es mir ergangen ist bei Hartwig Mauritz, obwohl ich vieles nicht verstanden habe, so auf Anhieb und vielleicht überhaupt nicht, so waren diese Gedichte für mich in einer Weise überraschend und augenöffnend, wie ich das hier jetzt nicht erlebe, obwohl ganz viele Schauplätze und ganz viel Welt, sogenannt viel Welt, eingefangen ist und eben mit zig Schauplätzen von Litauen bis Mexiko über Paris und. Es wird auch, wie schon gesagt wurde, sehr, sehr viel herbei zitiert, wenn auch für mich eben nur gerade so angetippt an der Oberfläche. Das sind so, also warum da auch noch Malevich vorkommt und so weiter, in dem, wo der Savigny-Platz ist und diese Aufzählung, dieses schnelle Abrufen von etwas, was aber gar nicht die Zeit hat, irgendwie eine kleine Aura zu entfalten, denn dazu sind die Namen auch viel zu zahlreich und viel zu unterschiedlich. Nun sagtest du schon eben Pop ein bisschen, das hilft mir, weil ich habe mir schon notiert, frivol und manchmal etwas flapsig, auch dagegen ist ja grundsätzlich gar nichts einzuwenden, aber ich finde, es passt dann auch nicht unbedingt zu jedem Thema. Und hier wird so ein gewisser solcher frivoler Ton eigentlich auf alles bezogen und über alles gelegt. Vilnius ist zufällig eine Stadt, die ich ganz gut kenne. Und wenn es da dann heißt Krieg und Glamour, also nicht uns, sondern mit dem Zeichen auch noch, das einfach so zu einer Formel zusammengefasst, dann wird es mir ein bisschen mulmig, muss ich sagen, denn das ist wirklich eine Stadt, die man auch ganz anders erleben kann. Und zwar wirklich, wenn wir beim Bild des Palimpsestes bleiben, da sind so viele Schichten in dieser Stadt, die auch so grauenhaft sind, über die sich jetzt auch allerdings eine ganz moderne und neue und auch globalisierte Schicht sozusagen gelegt hat, mit schönen Läden und so weiter. Aber das ist mir hier, bitte, das ist mein ganz subjektiver
Geschmack jetzt, beziehungsweise meine subjektive Meinung, das ist mir hier alles ein bisschen zu schnell und auch ein bisschen zu oberflächlich. Aber wie gesagt, der Ton ist ja mehr oder weniger überall gleich, das, ob Vilnius oder auch diese serbischen Geschichten und Blaue Spur im Atlas. Ganz besonders ist es mir aufgefallen in Chanson perdue, wobei hier schon der Titel eben Chanson sagt und hier ich mir das auch irgendwie eher, vorstellen kann, dass das auch passen könnte. Aber gerade bei diesem Gedicht hätte ich sonst ein paar Details, aber ich will hier nicht immer als diejenige dastehen, die mit dem Rotstift hantiert und immer hier sagt, es müsste eigentlich der Histoire heißen oder solche Dinge. Auch das Pathos ist das Nadelöhr der Vagina und so weiter. Über all das kann man natürlich reden. Und bei diesem Gedicht ist es mir ein bisschen zu schaumig. Also überhaupt hat es für mich sehr viel Schaumiges und Schaumschlägerisches auch. Aber vielleicht muss man es als Gattung sehen und sagen, das ist möglicherweise eben etwas, was sich dem Pop annähert. Und dabei vielleicht ein Auge schließen. Das tue ich jetzt versuchsweise.
Ulla Hahn. Ich glaube, das, was Herr Balmes und Frau Rapusa gesagt haben, das stimmt beides. Es kommt darauf an, wie man das bewertet. Ich hatte mir beim ersten Lesen herausgefischt als Gedicht, das mir am besten gefällt, Blaue Spur im Atlas. Und daneben ein Stichwort geschrieben, das Herr Balmes dann auch, glaube ich, erwähnt hat, das war Unbefangenheit. Mir hat das Gedicht hier sehr gut gefallen, aufgrund der Unbefangenheit, wie Sie hier mit der Tradition umgehen. Und ich finde nicht, dass hier nur Namen abgerufen werden, sondern in diesem Gedicht wird ja auch doch versucht, zu sagen, wie jemand, der diesen Werken jetzt begegnet, damit umgeht. Und da finde ich, das sind schöne Bilder, die Sie da gefunden haben. Ein Lockruf Vergils, Sie zitieren da ja auch Vergil mit dem Landmann, das Rohmaterial auf der Rinde der Fantasie, also unser Verwurzeltsein in der Tradition, ohne aber dieser Tradition hörig zu folgen, Tradition als Rohmaterial, wenn der Staudamm zum Totenufer gebrochen, ja, auch das ist eine Anstrengung, die muss immer wieder gebrochen werden und das machen Sie unter anderem, indem Sie jetzt hier in dem Text die Namen aufrufen, aber gleichzeitig sagen hier, da sind Tornisterfalten, ein Glas mit Oliven, da ist Tabak, da ist der Zwetschgenschnaps und da ist keine Anbetung, sondern ein Hineinnehmen dieser großen Namen, dieses Rohmaterials in den Alltag. Und was dann bleibt, ist so ein Liniennetz, ein stotternder Diskant, aber doch der Versuch einer produktiven Auseinandersetzung mit diesen Namen. Und das alles in einer Unbefangenheit, die ich auch nicht oberflächlich, als oberflächlich ansehen kann. Das erschließt sich mir nicht in allen Gedichten, aber in diesem Gedicht scheint mir das außerordentlich gelungen zu sein.
Herr Hagel. Ja, ich habe mich bisher ein bisschen zurückgehalten, weil ich in der Tat etwas ratloser noch bin, als man es bei Lyrik oft sowieso ist und auch im Vergleich zu den beiden Vorgängern. Ich wollte erstmal den Autor fragen, Herr Rönert, dieses Zitat in dem Paris-Gedicht, das haben Sie jetzt nicht ausgewiesen, das ist aber schon ein Fremdzitat am Schluss des Gedichtes oder spielt das für Sie keine Rolle, muss man das nicht wissen?
Zitat, ich weiß es nicht. Also
ist einfach ein schönes Zitat.
Kann ich es nicht sagen.
In der Tat ist es ja so, dass man vieles, also was mir gefallen hat, eben auch sehr schön schräg wahrnimmt und Popsong wurde schon genannt als Stichwort. Mir fiel bei dem Feenreich dieser alte Beatles-Song ein, Lucy in the Sky with Diamonds, was damals, da die Anfangsbuchstaben LSD waren, irgendwie so die Assoziation hatte, vielleicht ja auch tatsächlich von den Autoren dieses Songs damals so gedacht, dass das eine Art Drogensong war. Also manches ist gewissermaßen so in eine schöne, surreale Welt gerückt. Einmal taucht auch in dem Gedicht danach auf uns gemünzt der Traum auf, sodass diese schon zitierte Kühlschrankszene, wo wundersamerweise dann plötzlich auch noch das Mädchen auftaucht, diese Begegnung führt in den, obgleich er denkt, er ist eigentlich alleine, unvermutet ans Ziel und sehr schnell, dann gibt es wieder so einen Sprung zu dieser Videorealität. Also es sind immer in der Tat diese Versatzstücke aus dem ganz Aktuellen, aus dem ganz Heutigen und dann manchmal auch etwas gewollt, der Versuch gewissermaßen in alte Bilder, alte Zeiträume zurückzugehen. Wie ja überhaupt der Autor sehr viel auf Reisen ist. Also es hat einen etwas polyglotten Charakter, trägt es, auch ohne, dass er uns gesagt hätte, dass dieses eine Gedicht Colonized in Mexiko spielt, jedenfalls, dass es irgendwo in Südamerika spielt, hätte man wahrscheinlich dann schon gedacht. Also Reisen spielen eine Rolle, auch Reisen in alte Räume, gewissermaßen in die Literatur zurück, auch wie gesagt eben in den Traum. Wobei ich dann schon etwas mich frage, jeder Traum ist eine Odyssee. Also immer dann, wenn es sehr konkret wird, kommt man natürlich auch gleich ins Grübeln. Ja? Also man könnte vielleicht sagen, dieser Traum ist eine Odyssee. Oder die, aber jeder Traum, also ich denke, es gibt auch ganz andere Träume.
Das wäre eine typische Zeile zum Streichen.
Ja, also das, wobei ich denn schon wichtig finde, dass irgendwie das Traum Signal gesetzt wird, weil man, meinst du nicht? Okay, gut.
Guck mal, das kommt ja hier unten nochmal.
Hier kommt, ja, gut. Und dann würde ich, also es gibt schöne Sachen, die man zitieren kann, die autobiografischen 5-Minuten-Romane, das hat mir irgendwie gefallen, weil man sich darunter eigentlich gar nichts vorstellen kann und deswegen sofort das auch beginnt im Kopf zu denken, wie kann denn sowas aussehen, weil... Nein, ich glaube schon, dass man die richtigen Gedanken dazu hat. Also normalerweise neigen Autobiografen dazu, sich sehr ausführlich darzustellen. Und nun plötzlich, also 5 Minuten ist sozusagen das Gegenteil, würde ja vielleicht auch aufs Gedicht stimmen. Ja? Also die kurze Fassung des Gedichts. Manchmal ist mir das eben dann, entschuldigen, wenn ich das so sage, auch ein bisschen aufgesetzt, vielleicht im Ton auch ein bisschen gewollt. Also die zeitlosen Auroren im Seidenhaar, also Aurora, die Morgenröte, schon schön, aber das nun in den Plural zu setzen, ob jetzt das Histoire oder der Histoire, das dann gleich in der nächsten Zeile kommt, sei mal dahingestellt. Ich dachte dann, weil das Wort Paris taucht ja erst ganz am Schluss auf, deswegen fragte ich nach dem Zitat, wo das dann konkretisiert wird. Gut, der Titel dieses Gesichts heißt Chanson perdue, da denkt man schon an Frankreich und wenn denn von der Stadt die Rede ist, hat man wahrscheinlich auch schon den richtigen Einfall dazu. Dann stutzte ich ein bisschen und dachte bei der Zeile, deine Taille ist dem Netz der Metro zu entnehmen, denke ich, oh Gott, jetzt meint er doch hoffentlich bitte nicht die Stadt, weil das war mir dann irgendwie zu konkretistisch, fand ich dann vielleicht doch etwas zu einfach gedacht. Und dann habe ich am Schluss noch etwas anzumerken, wo ich dann auch mit der Syntax ins Schwimmen komme und da ist man bei Gedichten ja doch, wenn sie das nicht so gewollt intendieren wie im letzten Fall, immer sehr, sehr hellhörig. In dem letzten Gedicht gibt es ziemlich im letzten Drittel, die Zeile, das Mädchen ist ein Luxus zu sehen, wie sie den Fuß auf die Rolltreppe setzt. Da habe ich jetzt, seitdem, gebe zu, sowas hakt sich denn bei mir ein und ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie das jetzt eigentlich gemeint ist, grammatisch von der Syntax her. Also es ist ein Luxus, das Mädchen zu sehen, könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, das Mädchen ist ein Luxus. Aber das Mädchen ist ein Luxus zu sehen, also da habe ich dann einfach von der Zuordnung Probleme. Und das geht einem, weil ich zitiere dieses Beispiel deswegen, weil einem das manchmal bei Lyrik dann nicht mehr aus dem Kopf geht. Ja, also dann kommt das so vehement in den Vordergrund, dass das jetzt vielleicht als Detail übertrieben ist, aber wollte ich jetzt doch gesagt haben.
Da würde ich nur einfach das Komma wegnehmen, dann haben Sie da eine schöne Doppeldeutigkeit. Das Mädchen ist ein Luxus, zu sehen, wie sie den Fuß auf die Rolltreppe setzt. Komma weg und dann ist das kippt die Bedeutung.
Würden Sie das akzeptieren?
Ich denke jetzt gerade darüber nach. Also natürlich kommt einem zuerst in den Sinn, das Mädchen zu sehen, ist ein Luxus. Das war sicher auch, ich kann das nicht mehr rekonstruieren, aber meine erste Assoziation hier und es ging mir natürlich um die Verwirrung schon und ich nehme an, dass Sie recht haben, Frau Hahnen, dass das darüber nachzudenken wäre, wie das wirkt, wenn man das Komma versetzt. Ja. Mit dem Metroplan wollte ich nur noch sagen, also das hat mit diesem Schnittmuster zu tun, also deshalb, weil die Italien, die haben ja mit Schnittmustern auch zu tun und die Designer und daher habe ich da bei diesem Metroplan dran gedacht. Ja.
Herr Wiesmüller.
Noch
noch einmal auf dieses Gedicht zurückkommen, das Frau Hahn angezogen hat, Blaue Spur im Atlas, und es verknüpfen mit dem, was Herr Balmes gesagt hat, von dieser Leichtigkeit oder, ich weiß nicht, wie Sie das formuliert haben, sich bestimmten Themen zu nähern, von denen man vielleicht lieber die Finger lassen sollte. Also ich denke jetzt zum Beispiel bei diesem Gedicht an den Balkankrieg, Klammer, denn der Kontext ist für mich zum Beispiel hier präsent in diesem autobiografischen 5-Minuten-Roman der verwirrten alten Dame. Ich habe jedenfalls hier assoziiert, ob das nicht entsetzliche, dramatische Geschichten sein könnten, die sich hier sozusagen in dieser Person manifestieren und der dann gegenübergestellt wird, dieser Treppensteiger, die windstille Existenz. Also sozusagen es sind ja Figuren, die hier in diesem Gedicht vorgeführt werden, aber ganz klar in einem Kontext, der topografisch markiert ist mit dem Balkan, ja, und der in einer gewissen Weise hier Assoziationen nicht ausklammert, die damit zu tun haben, dass hier was Furchtbares passiert ist. Ja. Und jetzt wäre meine Überlegung, die Funktion von Literatur, Philosophie und so weiter wird ja hier genannt im Mittelteil des Gedichts. Sie ließen ihre Traumfassaden zwischen den Buchdeckeln zurück. Manche von uns entdecken sie neu. Ja, und dann kommt's auf Balkons und Alkoven, herbstlich gegilbt in Tornisterfalten, neben dem Glas mit Oliven, dem Tabak und dem Zwetschgenschnaps. Alles Ingredienzen, denke ich mir mal, einer Idylle könnte das auch sein, einer Idylle in einem Balkandorf, ja, okay. Und dann kommt dieser Vergil-Satz, der durchaus ambivalent ist, also für mich sehr ambivalent ist. In der Finsternis beginnt für den Landmann das Fest. Das kann auch ein infernalisches Fest sein. Ja, nämlich, Sie hängen ja an diesen Lockruf Vergils dann an, Rohmaterial auf der Rinde der Fantasie, wenn der Staudamm zum Totenufer gebrochen. Das war für mich auch die Assoziation, dass hier doch mit assoziierbar ist, was in diesem Raum passiert ist, ja, Schreckliches. Und dann kommt, und das wäre jetzt auch so meine Frage, ob ich hier den Text nicht ganz verbiege, eine poetologische Selbstreflexion, die über die Funktion von Literatur, die ja vorher auch schon mit diesen Traumfassaden zwischen den Buchdeckeln angezogen ist, ob das nicht eine Reflexion ist, was könnte Literatur sein? Die Verkehrknoten bleiben unser Labor. Gläsern das Liniennetz über die Körper kopiert, ein stotternder Diskant, in dem der ferne Kontinent sich verliert. Ich hätte für mich jedenfalls dieses Gedicht so aufgelöst, in diese Richtung, einer poetologischen Selbstreflexion über die Funktion von Literatur. Ich weiß nicht, ob ich ganz daneben bin, aber vielleicht sehen Sie auch, wie ich mit diesen Gedichten irgendwie auch gerungen habe, und es ist ja auch schon angesprochen worden, dass man sich die Dinge nicht immer auflösen kann. Vielleicht ist das auch viel zu überladen oder vielleicht ist der Anspruch, den die Gedichte stellen, gar nicht so, dass man mit einer solchen auch Anstrengung in alle möglichen Richtungen hin mit den Texten umgehen soll. Vielleicht soll man sie einfach wirklich leicht in einer Leichtigkeit rezipieren. Ja, aber
deswegen hatte ich ja eben so eine Klammer um dieses Wort Pop gemacht. Ich wollte ja irgendwie gar nicht so tun, als wenn die Gedichte so harmlos wären damit. Und ich hatte ja auch gesagt, dass manche Texte das gar nicht trifft. Aber ich nochmal vielen Dank für den Hinweis mit dem Verkehrsknoten. Also ich stelle mir die Gedichte hier sehr vor wie Relais. Und plötzlich läuft über dieses Relais-Gedicht, also das ist ja so ein Ding, wo viele Stromkreise miteinander verbunden werden und neue Verbindungen schaffen, dass in diesem Relais aber ein Input herrscht, der aus den verschiedensten Richtungen kommt, also der auch wirklich ganz ernster Natur ist. Und diese ernste Natur ist vielleicht jetzt in der Abfolge der Texte, wie sie gelesen worden sind, dann so ein bisschen eingeklammert worden von Gedichten, die eher, sagen wir mal, leichtere oder schon Chanson-Charakter hatten. Aber und was mich so, mich da trotzdem an so Pop erinnert hat, ist, dass das Material, was über dieses Relais geschickt wird, von überall her kommt. Und ich bin eigentlich auch immer ganz froh, wenn genau das in einem Gedicht passiert, weil Liebesgedicht. Was ist so ein Liebesgedicht? Das ist ja ein furchtbares Ding, wenn man das nur immer aus dem Sprachmaterial speisen will, was jetzt der Lyrik an solche zur Verfügung steht. Aber hier werden dann aus Moulin Rouge die Windmühlen, den Ritter vor Dulcineas Bordeaux gebastelt. Oder es wird auf dem Weg zu ihr, müssen wir durch Satinkleider, Wimperntuschen, Liebeskummer, Trendgespräche, Cappuccino-Schaum und den Dauerlauf der Rush-Hour drängen, an mittelmäßigen Romane glauben, den Gospelchor des Célavi lauschen. Also plötzlich wird für so ein Liebesgedicht mal ein ganz anderes Bildbereich, Vokabular erschlossen, und das, finde ich, gibt den Gedichten eine Fülle oder wegen noch Reichtum, der natürlich jetzt selber nochmal beobachtet werden muss, ob das jetzt nicht einfach dann vielleicht auch an Fülle manchmal ein bisschen sehr viel ist oder so, aber erst muss ja mal eine Fülle hergestellt werden, damit überhaupt Material wieder da ist für ein neues Gedicht, und das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, und sehr wichtig, Herr Wiesmüller, dass Sie nochmal insistieren, ist natürlich jetzt nicht damit gemeint Harmlosigkeit, sondern einfach Pop, meinte ich, einfach einen unbefangenen Zugang auf die verschiedensten Materialbereiche und auch eine Unbefangenheit quasi im Abmixen dieser verschiedenen Materialien in einem Gedicht.
Herr Römer, möchten Sie noch ein Schlusswort sprechen?
Ich bin immer wieder erstaunt, was ich zu hören kriege.